Attention. Das ist Olympia Fast Daily bei sportradio360.de. Die euphorische Berichterstattung aus unserem Basislager im Münchner Hasenbergl. Rasende Abfahrer in Garmisch. Treffsichere Biathletinnen in Ruhpolding. Deutschlands Eishockeyspieler auf dem Weg zur nächsten Medaille im altehrwürdigen, wie wohl längst baufälligen Eisstadt. Was? Die Spiele finden gar nicht in München statt? Wer zum Teufel... Und wo jetzt? Peking? Im Winter? Im Ernst? Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily. Jetzt.
Herrschaften. So, gestern Big Show-Tag, da habe ich keine Kraft mehr gehabt. 4 Stunden, 34 Minuten. Auch wenn es sicherlich. Auch wenn es sicherlich am Abend was zu reden gegeben hätte. Aber heute ist Sebastian Kaiser wieder für ein paar Minuten at our service. Sebastian, 3 Tage noch. Sportveranstaltungen. Oh, schade, ja. Oder schmerzt oder schmerzt es nicht?
Es schmerzt, dass ich noch hier bin. Alles sehnt sich hier nach der Heimreise. Jeder wird beneidet, der ein bisschen eher nach Hause kommen darf. Was ich vermissen werde, ist schon das, was ich jetzt gerade in diesem Moment sehe, dass die Kellnerin ihren männlichen Kollegen schon wieder fast ans Gemächt fasst, wenn er an ihr vorbeiläuft und sie sich hier immer weiter miteinander intim beschäftigen, während wir ja alle sitzen und essen wollen. Und das sind ganz skurrile Bilder hier bei uns im Restaurant. Und dann er gerade die Spritzpistole in der Hand hat und das Essen des Kollegen samt Geschirr, der gerade den Tisch verlassen hat, abspritzen, bevor dann erstmal jemand kommt und das Eigentliche dann eigentlich wegräumt. Also hier sind skurrile Szenen, man macht sich keine Begriffe, wenn man sie nicht selbst erlebt hat.
Darauf wirst du doch zurückblicken können. Nein, das ist genau das, was ich wissen will.
Jetzt kommt eine mit 4 Spritzeimern hier. Also ich bin da immer hin und her gerissen und so ein paar skurrile Erlebnisse werden wir, glaube ich, alle vermissen. Aber prinzipiell ist es schön, dass es wieder in die Heimat geht. Und das sagen alle, auch die, die jetzt nur 3 Wochen hier waren. Und ja,
naja,
wir freuen uns auf zu Hause.
Naja, Dorothea Viera, die italienische Biathletin, hat das ja auch gesagt. Sie möchte endlich wieder was Gescheites essen. Das alleine. Aber das kann es nicht sein.
Das geht uns auch so. Wir haben, wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, Italien. Wir haben ja nur dieses eine Hotel, ja, mit diesem einen Restaurant und mehr geht nicht. Und wie gesagt, die Karte ist genau 3 Seiten Essen.
Ja.
Der Rest dann Menüs, die sowieso keiner nimmt. Und dann noch 1 oder 2 Seiten Getränke, 1 Seite Getränke. Und mein Kollege, der hier ganz heiß auf Alkohol und Cocktails und Mischgetränke ist, der verzweifelt hier schon und nimmt sich immer eine chinesische Sprite mit einem chinesischen Bier und macht daraus Alster.
Okay, das hört sich übel an. Das hört sich extrem übel an.
Es ist übel. Und jetzt gucke ich mal, ob sich die Kellnerin wieder auf den Allerwertesten hauen gegenseitig. Das machen sie nämlich auch manchmal so wie bei, ich wechsle immer die Loriot für Papa Anteportos oder
Ödipussy.
Ich glaube, Ödipussy war es, wo der Loriot die Evelyn Hamann in einer Doppelrolle durchs Hotel jagt, ins Hotelzimmer hinein und sie immer laut aufschreit, weil er sie immer auf den Hintern haut. Und so ähnlich ist das hier auch. Die jagen sich hier dann teilweise auch ums Buffet, die Kellnerin. Also ich will nicht wissen, die Quarantäne, die sie dann ab nächste Woche 3 Wochen antreten. Mein lieber Scholli, die haben jetzt schon Entzugserscheinungen.
Ah ja, Kaiser. Kann ich das überhaupt senden? Ach komm, natürlich kann ich es senden. Pass auf,
Ich schilder dir ja nur, wie es ist. Ja. Also, was soll ich sagen? Es wundern sicher alle, die hier sitzen.
Ich habe viel durch und mit dir und von dir gelernt, weil ich wusste nicht, wer Jutta Leerdam ist. Und dann schaue ich aber am Donnerstag in der Früh ein bisschen. Bisschen Eisschnelllauf. Ich verstehe immer noch nicht, warum muss es, wenn es 500 und wenn es 1500 Meter gibt, warum muss es auch einen 1000 Meter Wettbewerb geben? Ist nur das eine. Und dann ist aber Jutta Leerdam, die kann ja was. Die ist ja Zweite geworden. Also ich glaube, die Japanerin hat gewonnen.
Ja, natürlich.
Ja, und Leerdam, ja. Leerdam hat aufs Eis gegriffen.
Japani hat gewonnen, ja.
Ja, und Leerdam hat aufs Eis gegriffen. Sonst wäre das vielleicht ein bisschen knapper geworden, aber es waren, glaube ich, 6/10, die sie hinten war. Aber das ist schön, dass das Ganze für mich auch einen pädagogischen Wert gehabt hat. Da bedanke ich mich schon bei dir.
Du, die Kollegen des Telegraph, das Gegenstück zu Bild praktisch in den Niederlanden, die bedanken sich auch, weil die haben uns das, wie gesagt, abgenommen, dieses Video, was wir da gemacht haben mit den Olympia-News, und freuen sich über Klickzahlen jenseits der 400.000.
Verrückt.
Das ist für uns schon eine gigantische Zahl, aber in diesem kleinen Land ist das nochmal ein ganz anderer Prozentsatz. Also das sind die Themen, die bei Olympia interessieren offensichtlich.
Ja, so
ist der Sport
es.
Stört nur.
Ja, genau. Also der Telegraph hat 400.000 Klicks, wir haben 400 Klicks, auch schön. Sebastian, wir hatten gestern ja, also in der Big Show mit Hajo Seppelt, mit Fritz Neumann, mit Johannes Knut, da haben wir vor der Frauenkür gesprochen, weil das einfach zeitlich nicht anders möglich war, mit Kamila Valjeva. Uns hat es ja allen davor schon leid getan, die Kür ist in die Hose gegangen. Katharina Witt hat im ZDF gesagt, sie hätte die davor heimgeschickt. Meine erste Frage ist... Meine erste Frage ist im Grunde genommen, was glaubst du denn, wie viel Valjeva überhaupt dort mitbekommen hat von dieser Aufregung? Weil ich denke mir das so, dass vielleicht damals Jon Tyriak und Günter Bosch, Boris Becker 1985 in Wimbledon ja auch, die haben ihm keine Zeitungen gegeben, der ist in seiner eigenen Welt gewesen. Hätte sowas auch funktioniert, dass Valjeva natürlich schon wusste um diesen positiven Test, aber dass man sie sonst in Ruhe gelassen hat?
Also wie gesagt, es ist ja jetzt schwierig, 1985 ohne Internet, ohne Laptop, ohne Handy zu vergleichen mit 2022. Das sind natürlich ganz andere Welten. Damals gab es 2 Fernsehsender oder 3. Heute gibt es Hunderte. Du kannst dich dem gar nicht mehr entziehen, selbst wenn sie jetzt Kamila Valjeva das Handy weggenommen hätten. Also das kriegst du gar nicht hin. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, sie davon fernzuhalten. Und natürlich kriegt sie das mit. Also sie hat ja nicht nur von dem positiven Test erfahren, sondern sie hat ja auch eine Anhörung bis tief in die Nacht gehabt, bei der sie dabei war. Also die war da mittendrin und die hat alles mitbekommen und die ist über alles informiert worden. Und sie ist erst 15, sie ist ein Kind und irgendwann ist das Glas, auch wenn sie ein sehr großes Glas hat, was viel aufnehmen kann, aber irgendwann ist das eben voll und läuft über. Und der Moment war für viele eigentlich schon erwartbar gewesen am Dienstag beim Kurzprogramm, ist aber erst gestern eingetreten bei der Kür. Und das war ein Moment, ich habe es heute schon mal irgendwo gesagt, es ist halt, man weiß, das ist meine Meinung nach wie vor, sie hätte nicht starten dürfen, weil sie gedopt war, egal ob schuldig oder nicht schuldig, sie selbst als Person, aber sie war gedopt, Ende, ist ein Fakt. Aber wenn du sie dann laufen siehst, du weißt, was die alles als die ärmste Sau Olympias erdulden, ertragen musste. Und dann bricht die so ein und ist im Grunde genommen nicht mehr sie selbst und hat den wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, schlimmsten Moment ihres Lebens. Ja, das sind halt... Also da zitterst du auf der Tribüne schon mit, muss ich sagen. Das lässt dich nicht kalt. Also
da
guckst du schon und da kriegst du schon Gänsehaut und dir tut die Kleine, auch wenn sie im Grunde genommen ganz nüchtern betrachtet eine Dopingsünderin ist, die tut dir einfach nur leid, weil du genauso wie jeder andere in dieser Halle weißt, sie kann am wenigsten dafür und sie steckt am tiefsten in der Scheiße drin, die sie angeht, aber sie ist trotzdem ja letztendlich von der Tat, vom Tathergang her unschuldig, aber ist natürlich des Dopings schuldig, weil sie eben positiv ist. Ne? Also insofern Kati Witt hat es richtig gesagt. Also wenn schon der Sportgerichtshof sagt, sie darf starten, was ich schon, wie gesagt, für eine falsche Entscheidung hielt, dann hätte irgendjemand aus diesem Umfeld sagen müssen, komm Mädel, ab nach Hause, flieg nach Russland zurück. Und daran sieht man eben, dass da das Verantwortungsgefühl auch bei den Personen, die um sie rum sind, offensichtlich gleich null ist. Und wie gesagt, dass sie schlecht beraten ist, das hatten wir ja auch schon diskutiert. Und dass Leute Sachen erfinden, wie mit dem Glas vom Opa, wo sie ihr dann sagen, erzähl das mal so, was totaler Schwachsinn ist, und sich durch einen Anruf widerlegen lässt. Aber wie soll sich eine 15-Jährige da wehren? Oder also, die ist wirklich die ärmste Sau da bei ganz Olympia.
Na, also ich habe es natürlich im TV gesehen und beim ersten Sprung schon, der unsicher war, und beim zweiten ist sie, glaube ich, hingeflogen.
Ja.
Es hat echt wehgetan, weil, wie du sagst, es ist eine ganz, 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 ganz traurige Angelegenheit. Katharina Witt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber sie wurde dann gefragt, ob sie denn glaubt, ob wir Kamila Valieva jemals wiedersehen werden. Und ich glaube, Kathi hat gesagt, sie hofft es, aber sie war sich da keineswegs sicher. Und das ist natürlich erschütternd, dass jemand, der in seiner Sportart so exzellent ist, möglicherweise keine Bühne mehr dafür bekommt.
Ja, aber das sind die alle gewesen in den letzten Jahren in ihrer Sportart exzellent. Alle, die bei, ich vergesse immer den Namen, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Tutberidze trainiert haben, seit 2013, seit 2014 Olympia, da hat sie ja schon die Team-Olympiasiegerin gehabt, die Julia Lipnitskaya, die dann noch während Olympia zerbrochen ist, die dann nach Hause flog nach dem Team Gold, wo sie eine überragende Kür gelaufen hat zu Schindlers Liste im roten Kleid, da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, das ist für mich das beeindruckendste Eiskunstlauf-Erlebnis, seit ich Eiskunstlauf gucke, also seit, keine Ahnung, geschätzt 40 Jahren. Hm. Und dieses Mädel ist nach Moskau gekommen, um zu trainieren für den Einzelwettbewerb, fliegt wieder hin, der ganze Hype in Russland um sie und sie war weg vom Fenster. Sie hat kein Bein mehr auf die Erde gekriegt, wurde magersüchtig, verletzt, weil sie eben bei Tutberidze trainiert hat, Karriereende mit 17 Jahren. So. Die Medvedeva, Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang vor 4 Jahren, kaputt trainiert, 22 Jahre alt jetzt, Rücken kaputt, kann sich nur noch nach einer Seite drehen. Sakitova, Olympiasiegerin von vor 4 Jahren, auch nicht mehr dabei. Und das ließe sich beliebig fortsetzen. Da gibt es noch 2, 3 andere, die mal Europameister waren, die mal Olympia-Medaillen gewonnen haben und so weiter. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Programm, dass die Tutberidze-Schützlinge alle verletzt sind und so. Und das ist halt eine Geschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt aufhört. Also Katharina Witt hat es ja schon gesagt, die Furcht, die sie hat, ist, und die Furcht habe ich auch, dass da eben dann schon wieder die nächsten 14, 15-Jährigen hinten dran stehen und dann in 4 Jahren in Mailand eben auch die vierfachen reihenweise Sprünge. Wir hatten jetzt 3 Läuferinnen, die vierfach gesprungen sind. Das waren alles 3 Schützlinge von Tutberidze. Mhm. So, vielleicht springt eine von denen in 4 Jahren 5-fach. Also das ist alles nicht gesund und das ist auch alles nicht mal lustig. Und die Nächsten stehen hinten dran. Das Reservoir in Russland ist unerschöpflich. Das ist so und das ist seit Jahren unerschöpflich. Und du hast welche, die werden eben dann 2014 Olympiasiegerin und sind eben 2016 nicht mehr zu sehen. Und 2018 werden welche Olympiasiegerinnen und Olympiazweite, die in 2022 haben die ihre Karriere schon beendet. Das sind die nicht mehr zu sehen. Und jetzt wird dieses Jahr eine Olympiasiegerin und eine Alexandra Trusova wird Olympiazweite, die erste Frau, die 5 Vierfachsprünge in einem Programm gezeigt hat, die wahrscheinlich technisch anspruchsvollste Kür, die es je im Eiskunstlauf gab. Ja, und ob die hat gestern gesagt, sie weiß nicht, ob sie weitermacht. Hm. Sie weiß es nicht. Sie wird mit 5 Vierfachsprüngen nicht Olympiasiegerin. Sie sagt, wird sie sehen, ob sie weitermacht. Die ist 17. Hm, also Wahnsinn. Ich bezweifle ganz stark, dass wir von denen in Mailand noch jemanden sehen. Also selbst Anna Schtschabakowa, die Olympiasiegerin geworden ist, die hat jetzt auch noch einen WM-Titel davor geholt letztes Jahr. Also die hatte zumindest schon mal zwei große Titel. Das ist fast schon eine Ausnahme, muss man sagen. Und Katharina Witt hat ja auch gesagt, sie würde sich freuen, dass es eben mal über einen längeren Zeitraum, über mehrere Jahre, Duelle zwischen großen, tollen Läuferinnen gibt. Ne? So wie es zu ihrer Zeit war. Die Duelle gegen Debbie Thomas werde ich nie vergessen. Hm. Die Duelle mit Elizabeth Mendel, Kira Ivanova und so weiter. Das ging über Jahre hinweg so. Und das haben wir heute nicht mehr. Und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn gesunde Sportlerinnen, die das Schapakova, Trusova und Valieva heißen, wenn die drei sich in den nächsten 5 Jahren, 6 Jahren, vielleicht sogar 8 Jahren ständig duellieren. Das wäre traumhaft. Ja. Aber nicht unter diesen Umständen, wo Leid, körperliches Leid, seelisches Leid eine ganz, ganz große und entscheidende Rolle spielt. Und das ist ganz schlimm.
Da gebe ich dir recht, Kaiser. Das war's für heute. Ja, der Kaiser, wenn er mal rausgedurft hätte, irgendwo zu den Nordischen oder zu den Alpinen, vielleicht wäre es ihm dann ein kleines bisschen besser gegangen. Zu dort kommen wir gleich hin mit dem Lukas Zara. Heute zwei Massenstarts, weil morgen wäre es ja angeblich im Biathlon, wohlgemerkt, morgen wäre es ja zu kühl gewesen. Es war heute schon so, dass Johannes Tinius Bö, und nicht, er war nicht der Einzige, Marta Özbe Reuseland auf jeden Fall, Mittelnaim nicht so sure, hat auch mit zugeklebtem Gesicht ihr Rennen angetreten. Ja, also heute zweimal Massenstart und bei den Männern eine Machtdemonstration von Johannes Tinius Bø. Und das, obwohl er nicht gut geschossen hat. Gerade beim Stehenschießen, die letzten beiden hat er verballert. Beim Liegend hat er auch einen verballert und beim Stehen beim ersten Mal, glaube ich, einen. Aber die aller zwei letzten, aber es ist wurscht, der war läuferisch so überlegen und QFM konnte heute nicht mithalten, keine Medaille gemacht. Und bei den Frauen, ja, da hat eine Französin gewonnen. Damit war jetzt nicht so sehr zu rechnen. Aber Justine Bressat-Boucher hat halt auch davon profitiert, dass Reuseland und Tyrell Eckhoff ja, nicht gut genug geschossen haben. Eckhoff Zweite. 15 Sekunden klingt weniger, als es ist, weil die Bressat-Boucher hat dann ein bisschen nachgelassen. Aber und dritte Reuseland war, glaube ich, ihre fünfte Medaille, die sie gewonnen hat. Unfassbar. Jo, das war der Biathlon. Die Wettbewerbe werden knapp. Beim Curling habe ich nicht aufgepasst. Was im Eiskanal ist, ist mir bekanntermaßen fast Wurst. Jetzt hören wir mal vom Zara Lukas. Der ist noch, wie ich gleich erfahren habe, in Peking. Ja, schön, weiter geht's. Heute wieder mit Lukas Zara vom Standard. Lukas, du wirst es nicht gehört haben, aber Sebastian Kaiser ist sick of Beijing. Kann's kaum erwarten, heimzukommen. Grüß dich. Wie geht's dir?
Das kann ich wirklich gut nachvollziehen. In 2 Stunden breche ich auf.
Nein.
Nach Europa zurück. Und ja, die Vorfreude ist groß, muss ich sagen. Also ich kann den lieben Sebastian durchaus verstehen. Ja,
ja, wir haben ausführlich über Kamila Valieva gesprochen, aber natürlich eine Geschichte, die mich mindestens ebenso interessiert, weil ich sie auch überhaupt nicht verstehe. Aber deshalb wende ich mich auch an dich als jemand, der den alpinen Skiweltcup genauso akribisch verfolgt wie ich, vielleicht noch akribischer. Ich habe, glaube ich, noch keinen Skifahrer von der Exzellenz einer Michaela Schifrin gesehen, die sich so hingelegt hat und wirklich, also buchstäblich hingelegt hat, wie bei diesem 7. oder 8. Tor im Kombinationsslalom. Die Frau hat null Selbstvertrauen. Ich natürlich mit ihrer ganzen Geschichte ist es vielleicht herleitbar, aber meine Frage ist, what do you make of it? Ich bin ratlos.
Ich glaube, das sind wir alle ein bisschen, sie am allermeisten. Es ist schon bemerkenswert, gell, wie schnell das gehen kann. Das ist immer so schwer greifbar, das ist immer irgendwie abstrakt, wenn dann Läuferinnen und Läufer von einem Gefühl sprechen, dass es dann besser rennt. Und das ist hier komplett abhanden gekommen. Da merkt man, wie viel wirklich der Kopf auch ausmacht. Ich habe mit Tina Weilrather gesprochen, mhm. Die hat gesagt, die Schifrin ist jedem davongefahren im Training, in den ersten Tagen in China, sogar schneller gewesen als die Männer teilweise. Und dann auf der Rennpiste, da sind dann die Bedingungen doch deutlich anders gewesen noch. Anscheinend gab es da einen großen Unterschied. Was erkennbar war, ist, dass das Atomic einfach größere Probleme hatte als andere Hersteller. Ja, da war ja, ja. Überhaupt am Anfang Head extrem erfolgreich. auch ein Marco Schwarz zum Beispiel, der natürlich nicht so eine Skigröße ist wie die Michaela Schifrin, aber doch auch schon ein bisschen was gewonnen hat, der hat genauso Probleme, ganz große Probleme, der ist auch irgendwie völlig von der Rolle. Bei dem hat es vielleicht noch ein bisschen andere Gründe, weil er auch verletzt ist. Ja, die Michaela stellt sich dorthin und beantwortet so gut wie jede Frage. Ich habe sie leider persönlich nicht gesehen und auch nicht sprechen können.
Du bist in einer anderen Bubble, oder? Also du hättest gar keine Möglichkeit gehabt, oder? Du bist in einer anderen
Bubble. Ja, genau. Also ich war beim Männerslalom, Ja, also ein Rennen habe ich dann doch geschafft zu sehen. Es ist mit der Zeit ein bisschen einfacher geworden, da zwischen der nordischen Bubble und der alpinen hin und her zu pendeln, sage ich jetzt einmal. Das ist sich also ausgegangen. Aber ja, also Michaela Schifrin stellt sich dann dort wirklich hin und beantwortet so gut wie jede Frage. Jetzt sagt sie so halb im Scherz, am besten wäre es, ich beende meine Karriere. Das ist natürlich...
Nee, das wäre nicht am besten.
Das wäre überhaupt nicht am besten. Die ist verzweifelt und wir können ihr alle dabei zuschauen und sie lässt es auch zu, dass wir ihr da zuschauen dabei. Und das ist das Großartige, finde ich, weil ich rede jetzt wirklich von mir persönlich, ich kann aus solchen Geschichten schon was mitnehmen, wenn man sieht, wie andere, wenn es anderen nicht so gut geht und wenn die das sagen, dann finde ich das irrsinnig bemerkenswert. Ich habe das nämlich persönlich auch ein bisschen probiert, ja, mitzuteilen, ohne dass ich jetzt Mitleid haben wollte oder so, aber es ging mir einfach in den ersten paar Tagen hier in China nicht gut und das habe ich ein bisschen versucht, auch in der Berichterstattung darzustellen, weil ich glaube, dass es, also mir hat es auch persönlich ein bisschen geholfen und ich finde, vielleicht gibt es da irgendwen, der auch was daraus ziehen kann. Ich glaube, das ist das, was Michaela Schifrin auch antreibt und dass sie auch irgendwie, dass sie das eben allen so mitteilt, wie sie geht. Finde ich cool.
Ja, so. Ihr da draußen, die euch für Skifahren nicht so interessiert, Michaela Schifrin ist die beste Skifahrerin aller Zeiten. Das stelle ich hier mal fest, hat 2 olympische Goldmedaillen gewonnen, dazu noch eine silberne in der Kombination. Ob jetzt da in diesem Mannschaftswettbewerb morgen noch was dazukommt oder nicht, ist völlig pari. Wenn sie weiterfährt, dann wird sie auch Ingemar Stenmark überholen. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Also Lukas, du bist zu jung. Aber Stenmark, das gab damals 10 Riesentorläufe, 10 Slaloms im Jahr. Es gab keine 30er-Regeln. Also Stenmark, wenn er nach dem ersten Durchgang geführt hat, durfte er im zweiten als erster starten. Oder dann gab es mal diese 5er-Regel, was Wahnsinn ist. Also nichts gegen Stenmark. Ich habe Stenmark geliebt, aber die Voraussetzungen waren andere. Kann man sagen, okay, die Voraussetzungen für Hermann Mayer waren auch andere, weil da gab es ja diese bescheuerte Regel, dass im Super-G der Führende in der Wertung, im Super-G-Wertung mit Nummer 30 starten musste. Auch nicht toll. But anyway, was ich sagen wollte, Michaela Schifrin ist die größte aller Zeiten und niemand ist so elegant Ski gefahren wie sie. Bei den Frauen zumindest, Vergleiche mit Männern immer schwierig. Und jetzt habe ich gerade einen Vergleich mit Stenmark und Mayer aufgemacht und zwar sagt 2 Sekunden später, Vergleiche mit Männern immer schwierig. But anyway, so, Lukas, werden die österreichischen Kombinierer ein bisschen angefressen nach Hause fahren, weil in der Staffel am Ende war nichts mehr da.
Das war hitzig gestern fast schon, ja. Die Kombinierer, die haben das probiert, die haben probiert zu attackieren. Ich glaube ja, ich habe gehört, dass im UEF der Alois Stadlober, der Experte, ein bisschen wahnsinnig geworden ist, weil die immer Führungsarbeit geleistet haben und sich sozusagen die dahinter dann ein bisschen vielleicht vermeintlich ausruhen haben können. Ist eine ziemlich brutale Strecke, weil es immer bergauf geht und dann ganz kurze Übergänge nur dann sofort wieder bergab in einer Abfahrt, wo man viel investieren muss, auch wo man sich jetzt nicht einfach hinstellen kann, sondern es gibt dann sofort wieder Kurve, wo man arbeiten muss. Also es war überraschend, dass der Martin Fritz da der Schlussläufer war. Das haben nicht alle verstanden. Ich bin dann davon ausgegangen, gut, den Fritz, der wird der Letzte sein, weil er mit Abstand der beste Sprinter ist in dem Team. Eine andere Erklärung kann es gar nicht geben. Ja. Und es ist taktisch irgendwie sehr unklug gewesen. Ich habe auch irgendwie, ja, das ist jetzt alles gefährlich, aber ein Kollege hat mir sogar gesagt, dass sie irgendwie selber dann den Athleten zugerufen haben, wir haben keine Ahnung, was die vorhaben, sozusagen, die anderen Teams jetzt, also auch ganz schräg. Das war alles ein bisschen unglücklich, ja, und dass man da zumindest, hätte man sich erhofft, dass man die Japaner zumindest abschüttelt, dass die irgendwann das Tempo nicht mitgehen können. Das waren immer wieder so Angriffe dabei, ja, da wollte man diese Verfolgergruppe dann auf Norwegen auch aus, zerstückeln und dann ist es aber nicht, hat das nicht geklappt, dann ist wieder zurückgenommen worden. War taktisch vielleicht sehr unklug. Ein Mario Stecher stellt sich dann hin, das ist der Sportdirektor Nordisch, und sagt dann, ja, die sind halt unerfahren, aber sie werden daraus lernen. Hm. Aber das war halt zum ersten Mal so eine Drucksituation. Also irgendwie auch, ja, komisch, dass dann auch noch so ein bisschen ein Druck auch noch danach kommt. Fand ich auch interessant, ja. Sehr unglücklich. Es hat in der Vergangenheit öfter geklappt mit Sternstunden im Kombinierersport für Österreich, jetzt einmal eben nicht.
Ja, aber gut, dass du Mario Stecher erwähnst, weil der war ja der Sauger vor dem Herrn. Stecher hat sich nie irgendwas geschissen, hat keinen Meter Führungsarbeit gemacht, aber am vorletzten Anstieg vor dem Ziel war er da und hat so die Rennen gewonnen. Ja, der Felix Gotthold war ein anderer, aber der Stecher war einfach der Schlauste, taktisch Beste. Manche sagen auch eine Drecksau, aber das muss mehr sein, wenn man gewinnen möchte. Die Norweger wären nicht zu schlagen gewesen, keine Frage, weil die waren ja so weit weg. Aber der hätte sich nicht so abschütteln lassen, der Stecher.
Ja, und genau, also wenn einer irgendwie dann danach auch noch Kritik üben darf oder kann, dann wahrscheinlich der Stecher, der da schon mehrere Male als Schlussläufer wirklich brilliert hat, ja, ist einfach so. Und wie du hast das schon richtig gesagt, der hat sich da immer sehr klug verhalten irgendwie, ja, und am Schluss oft den längeren Atem gehabt.
Ja, das ist halt echt so, das ist wie wenn du Bayern-Fan bist, findest du den Kimmich geil. Aber wenn jede andere Mannschaft findet den Kimmich scheiße und wenn man jetzt nicht Österreicher ist, dann fand man das, was der Stecher gemacht hat, absolute Scheiße. Aber natürlich, wenn einem die österreichische Medaille was wert wäre in der Kombination. Und es gab tatsächlich mal Zeiten, wo ich mich drüber gefreut habe. Ich weiß gar nicht warum, nur weil ich zufällig den gleichen Reisepass habe. Aber dann war das natürlich auch lässig. Ja. Lukas, das war's. So gut wie war's. Bei den Biathleten vielleicht noch heute. Simon Eder ist Siebter geworden, hat sich dann echt gefreut und das finde ich eine herausragend starke Leistung. Und dann, ich habe es vorhin schon gesagt, der Bö ist natürlich Wahnsinn, wie der vorne weggefahren ist. Aber der siebte Platz von Simon Eder ist doch ein kleiner Trost, weil für Lisa-Theresa Hauser, auf deren Loipe ich heute kurz gelaufen bin hier in Kitzbühel, nicht in ihrem Tempo wohlgemerkt, aber Hauser ist ja gut gelaufen eigentlich. Also hat er gute Rennen gezeigt, aber es zählt ja nur die Medaille. Und für mich die beste Leistung war der Eder heute mit dem siebten Platz.
Ja, Lisa Hauser, vierter Platz im Sprint. Das war halt irgendwie, da haben dann 10 Sekunden gefehlt auf Bronze. Ja, das war dann leider schon das, wo Österreich da am nächsten gekommen ist zu einer Medaille. Die sind alle, es gab wirklich ein bisschen eine Aufregung über das Material, ja, das wirklich nicht gepasst hat. So, also bei eisigen Temperaturen hat der ÖSV schon in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt. Dieser stumpfe Schnee, der ist ganz eigen, ja, wenn es so extrem kalt ist, dann ist es einfach für alle sehr zart. Dann finde ich, glaube ich, also das wäre irgendwie logisch, zieht sich das noch ein bisschen mehr auseinander, weil wenn der Schnee noch schwieriger ist, wenn es noch schwieriger dahin geht auf der Loipe, dann sind eben die starken Läuferinnen und Läufer noch mehr bevorteilt, finde ich. Und ja, irgendwie schade, dass es in dieser Saison nicht so klappt. Letztes Jahr hat ja die Lisa Hauser echt, ist Weltmeisterin geworden im Massenstart. Schade, dass das heute nicht geklappt hat. Dann war ein unglücklicher Sturz dabei. Mhm. Es war eine extrem eisige Abfahrt dann noch bei der Anfahrt zum Schießstand. Auf einmal ist sie gelegen. Wir haben das gar nicht mitbekommen. Ich habe das nur mitbekommen, weil eine Offizielle ist neben mir gestanden und die hat das über den Funk gehabt. Ja, ein Austrian crashed und na super, die liegt jetzt da am Boden. Ja, auf einmal. Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen zusammengekommen. Du hast nach dem Simon Eder gefragt. Ja, siebter Platz, der war wirklich sehr happy jetzt noch heute. Ja, das war echt, der hat mit 2 Fehlern begonnen. Das war schon okay. Irgendwie war da schon dann längst klar, für Medaille auf keinen Fall. Das muss auf jeden Fall ein Nuller sein und es müssen alle anderen straucheln. Es war sehr schwierig, es war sehr böig heute, sehr starker Wind. Das hat man, glaube ich, auch im TV gesehen. Ja. Aber das war cool, wie der sich zurückgekämpft hat. Ja, auf der Loipe natürlich hat er seine Probleme, aber
danach war wirklich geschossen.
Überglücklich.
Ja, danach. Beim Stehen 10-0 geschossen und das zweite Liegenschießen auch 0 geschossen, also stark.
Genau. Das ist bemerkenswert, weil beim Stehenschießen gerade, also wenn da so eine Böe reinkommt, dann wackelst du mit dem ganzen Oberkörper. Das war echt, Das war echt der Wahnsinn. Und er hat bekannt gegeben, eben, dass er gestern schon, dass er noch ein Jahr dranhängen wird. Ja, der okay. Simon Eder, dann, er ist schon 39, er macht noch ein Jahr weiter. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil von der Jugend eh ein bisschen wenig nachkommt. Gerade Felix Leitner ist irgendwie die größte Zukunftshoffnung. Der hat in der Verfolgung ein exzellentes Rennen hingelegt, hat, ich glaube, 40 Plätze aufgeholt fast. Sonst heute Platz 29, da ist nichts gegangen. Also ist, glaube ich, wichtig, dass der Simon Eder noch ein Jahr weitermacht.
Ja. Ja, Simon Eder ist 39, Claudia Pechstein ist 49, wird morgen vielleicht ihr letztes Rennen laufen, da sprechen wir dann mit Kaiser drüber. Lukas, dir eine gute Reise.
Ja, und, danke.
Danke für deinen Input, den du geleistet hast.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Ja, der Lukas reist ab und die Wettbewerbe werden immer knapper. Massenstart gibt es noch, es gibt noch Teamwettbewerb bei den Skifahrern, ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll oder nicht. Vielleicht gibt es ja noch eine Medaille für Michaela Schifrin, wie gerade angesprochen. Aber Massenstart ist natürlich immer lässig. Was kann, sind die 50 Kilometer der Männer Massenstart und 30 Kilometer der Frauen? Das werden wir herausfinden. Viel herausgefunden haben wir auch in der Big Show 547, vor allen Dingen auch im Olympiateil mit Hajo Seppelt, mit Fritz Neumann und mit Johannes Knut. Da gerne mal reinhören, gerne die ganze Show anhören. Und uns noch gerne unterstützen, Steilpass at Sportradio 360. Das ist der Weg ins Glück.
Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show. Fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de.